Ich war mit meiner Familie mit dem Auto unterwegs. Es war noch Easter. Und plötzlich sehe ich so eine rote Stablampe in der Distanz, die winkt. Offensichtlich will sie mich aus dem Verkehr nehmen. Die Kinder waren so Anfang Teenager-Alter. Und die erste Stimme: Vati, bist du wieder einig? Die Atmosphäre im Auto hat sich verändert. Und ich als Fahrer habe mir überlegt, bist du schnell gefahren, hast einen Fußgänger nicht gesehen, was für ein Strassenzeichen hast du verpasst. Die Atmosphäre ist gäng geladener geworden. Ich bin vom Gas. Ich war froh, dass ich still haben konnte und die Fenster tun. Sonst hat es noch einen Blitz und Donner im Auto. So war die Atmosphäre geladen. Der Polizist streckt den Kopf zum Fenster ein, schaut mich an, die Kinder auf dem hinteren Sitz, Elisabeth auf dem Beifahrersitz und sagt: Was ist denn mit euch los? Es ist gar nichts falsch, ihr dürft weiterfahren. Und meine Frage ist: Ist vielleicht Gott für dich auch so etwas? Auch so ein Polizist, der dich in die Sätze bringt, weil du denkst, er hätte dich wieder verwutscht. Weil du denkst, dein Handeln hat Konsequenzen. Haben wir so ein Bild von Gott? Sehen wir ihn als den, der einfach auf unsere Fehler zeigt, dass wir ein schlechtes Gewissen bekommen? Wenn wir Gott als Polizist sehen, als Richter sehen, dann gehen wir automatisch auf Distanz mit Gott. Weil wir wollen uns ja nicht so reinreden. Wir wollen uns ja nicht anzeigen. Wir wollen uns ja nicht das Schlechte unterstreichen in unserem Leben. Wenn wir Gott so verstehen, dann haben wir ihn falsch verstanden. Gott hat uns einen schriftlichen Brief gegeben in der Bibel, wo wir lesen können, wie er sich sieht, wie er uns sieht. Und im Neuen Testament fällt es mir auf, dass, wo Jesus unterwegs war, sind die Leute ihm nachgefolgt. Einmal haben sie sogar ein Haus abgedeckt, dass ihnen näher zu Jesus kommen konnte. Wo Jesus hergegangen ist, sind die Leute auch gegangen. Da hat es eine Menschenmenge gegeben, da hat es eine Ansammlung gegeben. Der heutige Text stellt eine Frau in die Gegenwart von Jesus. Ein paar Leute haben die Frau forciert, in eine gewisse Situation. Vielleicht bist du heute Morgen auch forciert worden, durch die Ehepartner oder sonst jemand in den Gottesdienst zu kommen. Durch die Eltern. Einen Freund oder Freundin. Wenn du musst da sein, dann ist ein Zwang. Wenn du darfst da sein, dann darfst du Jesus nachfolgen und mit ihm etwas erleben. Du darfst da sein, weil es dir wohl ist in der Gegenwart von Jesus. Vielleicht kannst du dich aber auch mit der Frau identifizieren in unserem Text. Wir lesen im Johannes-Evangelium, Kapitel 8, Vers 2. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Das Volk hat sich einfach versammelt. Sie wollten Jesus zuhören. Sie wollten hören, was er lehrt, was er ihnen weitergeben will. Sie wollten ihn sehen. Das Motto kommt mir fast vor: Je mehr Leute, je besser. im Neuen Testament. In Vers 3 lesen wir, da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, so dass jeder sie sehen konnte. Jesus unterrichtet im Tempel. Die Leute hören zu. Und jetzt kommen die Pharisäer und stellen eine Frau da vorher. Du musst dir vorstellen, ich komme dich reichen und stelle dich da vorher. Und da bist du ausgestellt. Und die Pharisäer sagen, die haben wir gerade im Ehebruch verwünscht. Jesus, was sagst du dazu? Die Pharisäer waren die, die sich an das Gesetz gehalten haben. Die haben das Gesetz gekannt und haben noch mehr Gesetze gemacht dazu. Die haben genau gewusst, wie das Jesus jetzt verwünschen kann, dass er muss Stellung beziehen muss, wer er wirklich ist. Wenn Jesus im Neuen Testament wütig geworden ist, ist es in der Regel nicht wegen dem Fussvolk gewesen, sondern wegen der studierten Pharisäer, die einfach alles besser gewusst haben. Wegen der religiösen Elite hat Jesus manchmal den Zapfen rausgejagt. Die haben sich so mit dem Äußeren beschäftigt und haben das Innere voll vergessen. Und da ist eine Spannung entstanden zwischen dem inneren Leben und zwischen dem äußeren Leben. Äußerlich religiös, volle Zufriedenheit. Aber mit Jesus assoziieren, mit ihm zusammen sein, innerlich verbunden sein, eine Beziehung haben, das ist nicht gegangen. Und jetzt bringen sie die Frau auf frischer Tat ertappt. Es war vor 2000 Jahren, wie es heute ist. Frisch ertappt, du bist ein Sünder, du bist im Fehler. Die Frau muss alleine da vor allen Leuten stehen. Wo ist der Mann? Wo an der Handlung war beteiligt? Vielleicht am Ausschlafen? Am Zeitunglesen? Vielleicht hat er gemerkt, dass das Kamel vor dem Haus auch ruhig werden und hat die Hintertür genommen und ist zum Haus aus und geflohen. Die Pharisäer sind zur vorderen Tür gekommen. Wo ist er jetzt? Spielt ja eigentlich keine Rolle. Den religiösen Leiter ist es auch nicht um Gerechtigkeit gegangen. Die Frau ist einfach ein Objekt geworden, das sie jetzt im Moment ausnutzen können. Es ist ihnen nicht wirklich um einen Ehebruch gegangen. Die Frau ist nur ein Bauernopfer. Sie ist nur der Köder, für das wir jetzt Jesus legen können. Der Köder, damit wir jetzt endlich feststellen können, wo Jesus wirklich steht. In den Versen 4 bis 6 lesen wir, dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frau wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Sie wollten Jesus einfach in eine Falle locken. Weil das Gesetz von Moses hat klar gesagt, eine Frau im Ehebruch erwischt, muss gesteinigt werden. Sagt Jesus jetzt nein, handelt er gegen das Gesetz, wo im Mosebuch gelehrt wird. Er ist also gegen den Moses, gegen den jüdischen Führer, den man kennt. Daher kann er nicht Gott sein. Wenn er ja sagt, dann ist er gegen das damalige römische Gesetz. Das römische Gesetz hat den Juden verboten, nach ihrem eigenen Gesetz zu leben. Sie haben nicht dürfen das Gesetz von Moses anwenden. Jesus ist in der Falle gehockt. Seht ihr ja, ist er falsch. Seht ihr nein, ist er auch falsch. Jesus ist gesetzt, für zu verlieren. Die Pharisäer waren sich der Sache sicher. Jetzt haben wir in der Falle. Die Spannung unter den Leuten ist gestiegen, weil die ja die Gesetze auch kennt. Die haben gewusst, dass wir das Gesetz von Moses nicht dürfen anwenden heute. Da ist einiges an Spannung und Interessantem in der Luft gelegen. Und die Bibel sagt dazu in Vers 6, Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Warum tut jetzt Jesus mit dem Finger auf die Erde schreiben? Wenn wir den Text so lesen, dürft ihr es, er hat nichts gesehen dazu. Was hätte er wollen zum Ausdruck bringen? Hat er der religiösen Elite wollen den Rücken zukehren? Jesus hat gewusst, ich bin 100% Gott, ich bin 100% Mensch. Er hat gewusst, was sich in den Herzen der Leute abspielt. Wir wissen nicht, was er auf den Boden geschrieben hat oder auf den Boden gezeichnet hat. Der Text sagt uns das nicht. Vielleicht hat er ein Pfeil gemacht gegen gewisse Leute zu, um die zu kennzeichnen. Wahrscheinlich war es so ein Moment gewesen, wie auch noch dazumal bei uns im Auto. Das haben wir alle schon erlebt. Riesenspannung. Und niemand weiß, wie es weitergeht. Müde, überspannt, vielleicht zornig. Jeder realisiert, es könnte mehr sein, was da vor den Leuten hergestellt wird. Oder wenn die Eltern den Kindern sagen, jetzt ist genug, hört auf und zwar sofort. Und die Antwort kommt, das bin nicht ich gewesen. Er hat angefangen. Alle sind schuldig. Vielleicht hat Jesus einfach auf den Boden geschrieben, schuldig, alle. In Vers 7, als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Jesus sagt, außer du zu steinigen. Werfe den ersten Stein, wenn du keine Sünde hast. Jesus tut gekonnt Trauen vom Richter auf die verzichten. Die Elite der Frommen hat noch nicht verstanden, dass es eigentlich um Nächstenliebe geht. Es geht nicht um das Gesetz. Jesu Antwort löst ein riesen Dilemma für die jüdische Moral, die er ja sehr hoch hält. Er sagt nicht, was die Frau gemacht hat, ist gut. Er sagt auch nicht, was die Frau gemacht hat, ist falsch. Er sagt einfach, ich tue sie nicht richten. Ich bin nicht für das gekommen, für zu richten. Ich könnte schon richten, aber das ist jetzt im Moment nicht meine Aufgabe. Jesus sagt, steinigt sie, aber niemand wirft den ersten Stein. Weil Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, wenn du ohne Sünde bist, hast du das Recht zum Richten. Wenn du mit Sünde bist, hast du kein Recht zum Richten oder schlecht zu reden über die anderen. Und im nächsten Vers heißt es wieder, dann beugt er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Wieder wissen wir nicht, was er auf die Erde geschrieben hat. Es entstehen auch gute Gefühle. Die Leute überlegen sich, Was ist Beziehung zwischen dir und Gott? Ist er für dich einfach der Richter, der Anklagende? Oder hast du eine Liebesbeziehung zu Gott? Vielleicht geht Jesus durch den Kopf, wozu hat mein Vater die Frau geschaffen? Vielleicht hat Jesus gedacht, sie ist geschaffen und sie soll doch das Geschaffene um sie herum geniessen und sich daran freuen. Sie soll doch das Geschaffene mit dem Geschaffenen in einer guten Beziehung leben. Der gleiche Traum, wie viele von uns haben, in guten Beziehungen zu leben. Und das Resultat in Vers 9 ist, von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Die Ältesten waren offenbar die, die am meisten Sünde hatten, weil die sind am ersten davon gelaufen. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Die Ankläger sind weggelaufen, die Verschworenen sind verschwunden. Sie haben wahrscheinlich auf dem Weg weg von der Versammlung gesagt, welcher von euch hat die blöde Idee gehabt, die Frau vorher zu stellen? Jetzt sind wir alle entblößt. So ein Blödsinn. Was ist unser Plan B? Ah, es gibt ja noch den Judas. Da wird es dir vielleicht mit dem gewinnen. Gelingen. Vers 10. Jesus sagt, er richtete sie sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Jesus braucht hier das Wort Frau. Und das ist das gleiche Wort, wie Jesus seine Mutter angeredet hat. Sie hat er auch mit Frau angeredet. Es ist also nicht ein Begriff für Liebkosungen, für sich anzuschmiegen oder irgendetwas. Es war einfach der natürliche Begriff, wie man eine Mutter benannt hat. Frau. Nicht, wie man es auf dem Strich oder im Dirnenhaus gebraucht hat. Jesus sagt Frau. In Vers 11 sagt sie, nein, Herr, keiner antwortete. Sie, niemand hat sie verurteilt. Und Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Jesus nimmt bewusst nicht Trauen vom Richter ein. Er ist der Retter, er ist der Helfer, er ist der Freund in der schwierigsten Situation von deinem Leben. Der Einzige, der den Stein werfen könnte, wäre er, der ohne Sünde ist. Er ist der, der nicht schuldig ist. Und er ist der, der kurz nach der Geschichte ans Kreuz geht, für die Sünde dieser Frau zu zahlen und für deine persönliche Schuld zu zahlen. Und er sagt zu der Frau, du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Siehst du das Bild von der Befreiung für die Frau? Die Leute sind weg. Und Jesus sagt, du bist frei. Du darfst gehen. Geh das Leben geniessen. Du bist entschuldigt. Dir ist vergeben. Wir wissen nicht, wie es weitergegangen ist mit dieser Frau. Ob die von jetzt an Jesus Nachfolgerin war. Wir wissen nur, Jesus hat sie aufgefordert, gang und tu von jetzt an nicht mehr sündigen. Geh, sündige nicht mehr, dir ist vergeben, benimm dich entsprechend. Du hast zwar falsch gehandelt, aber ich zahle dafür, sagt Jesus. Du bist mir wichtig, dein Leben hat einen Wert. Das ist nicht das Ende hier. Mach weiter. Gang jetzt aber in die richtige Richtung vorwärts. Wir wissen nicht, ob sie eine Dienerin geworden ist, ob sie Jesus nachgefolgt ist, ob ihr Leben ist verändert worden. Jesus hat sie nicht gerichtet und so tue auch du und ich nicht richten. Wir fragen lieber, was möchte Jesus für dich tun? Was, wenn wir heute in einer genau gleichen Situation wären? Was, wenn die Frau jetzt da würde stehen, ausgestellt vor allen? Respektive was, wenn du jetzt da würde stehen, ausgestellt vor allen? Und der schwarze Fleck in deinem Leben, wo niemand etwas weiss davon, wo dein ganz persönliches Geheimnis ist, und noch niemandem anvertraut hast, du stehst da, und was passiert ist, scheint auf der Leinwand, alle sehen, wer du bist, was der schwarze Fleck ist. Und Jesus würde sagen, du bist unschuldig, ich vergebe dir, weil ich für dich zahle. Das möchte Jesus für dich tun. Das schwarze Geheimnis, das ganz Persönliche, das niemand weiss von dir, möchte er vergeben. Schande und Schuld möchte er wegnehmen. Stell dich vor ihn her. Zeig ihm den schwarzen Fleck. In so einer Situation kannst du verschiedene Rollen übernehmen. Wenn du jetzt da stehst, der schwarze Fleck ist auf der Leinwand für alle zu sehen. Du kannst sagen, das existiert nicht. Das stimmt nicht, was dort gesagt wird, was der alle sieht. Und dein Herz wird hart, dein Herz wird versteinert. Es kommt Distanz zwischen dir und Gott und dein geistliches Leben wird absterben, ist tot. Es bringt keine Frucht mehr. Oder du kannst nachdenken über den schwarzen Fleck, der jetzt auf der Leinwand ist, für alle zu sehen. Und sage, ich bin doch nur ein schäbiges Würmli. Ich habe Angst. Ich bin geistlich lahmgelegt. Du kommst in eine Spirale rein und die Spirale zieht die Gänge weiter an, bis du ganz zu Hungerst bist. Oder du kannst den verborgenen Fleck, und noch niemandem darüber erzählt hast, anschauen, examinieren, zur Sprache bringen, bekennen, zugeben. So sieht sie mir innen aus. Würdest du mit mir beten? Für Vergebung, für Reinigung. Vielleicht gibt es auch etwas zum Gutmachen. Zu Jesu Füßen ablegen. Es loslassen, weil er verurteilt dich nicht, aber er möchte dir vergeben. Für das ist Karfreitag, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist. Heute nach dem Gottesdienst werden wieder zwei Personen da sein, wo du darfst ansprechen. Du darfst dir den schwarzen Fleck zeigen, darüber reden und sie beten mit dir. Für Vergebung, für Reinigung. Was macht Jesus für dich alles tun. Das Erste ist, er möchte die Schuld, er möchte den schwarzen Fleck mit Gnade ersetzen. Gnade ist Liebe. Gnade ist Vergebung. Ohne irgendeine Bedingung. Einfach vergeben. Gnade ist das, was du nicht verdienst. Und nie wirst verdienen können. Das ist Gnade. Gnade ist einfach gratis. Es ist ein riesengroßer Dienst, den Jesus dir gibt. Er ist extrem wertvoll, aber gratis. Gott sagt, ich möchte in deinem Leben vergeben. Der schwarze Fleck bei dir. In Römer 6, 18. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Das ist schwierig zu verstehen. In der Gesellschaft leben wir anders. Wir möchten Fehler lieber vertuschen oder vielleicht uns anzeigen und dann dafür zu zahlen und Buße zahlen. In der Gesellschaft sind wir auf Strafe aus, bis hin zur Buße und Todesstrafe. Das ist nicht Gnade. Wo Gnade herrscht, dort ist bereits gezahlt worden. Am Kreuz. Am hölzernen Kreuz. Nicht schuldig. Nicht schuldig. Das ist Gnade. Das Zweite, was Gott will, ist, er möchte deine Schande, deine Schmach, den schwarzen Fleck mit Erlösung ersetzen. Gottes Gnade ist die tägliche Rettung. Gnade erfahren wir täglich. Rettung und Erlösung, das ist für die Ewigkeit. Die besteht ewig. Das schlechte Gewissen sagt, ich habe etwas falsch gemacht. Und etwas später kommt das Gefühl, ich bin nichts wert. Mich hat niemand gern. Viele von uns fühlen sich so. Vielleicht fühlst du dich jetzt so. Ich gehöre doch gar nicht in den Gottesdienst. Ich gehöre doch gar nicht zu der Gemeinde. Ich gehöre doch gar nicht Jesus an. Aber Gott sagt, ich möchte dich befreien. Ich möchte dir Rettung schenken. Ich komme dir mit Gnade, mit Erlösung und dem ewigen Leben entgegen. Der einfachste Weg, Rettung zu erklären, ist, wenn wir das Wort Adoption brauchen. Wenn jemand von außerhalb der Familie reinkommt, in die Familie adoptiert ist und jetzt einfach hundertprozentig ohne Wenn und Aber dazugehört. Das ist Rettung. Ja, Herr, ich möchte, dass du mich adoptierst. Ja, seine eigenen Kinder sollten wir werden, durch seinen Sohn Jesus Christus. Das hat Gott schon damals aus Liebe zu uns beschlossen, Epheser 1. Dadurch entsteht Freundschaft, entsteht Beziehung. Römer 5 steht dazu. Deshalb kann es jetzt keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Jesus Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Jesus Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Die Versöhnung kannst du empfangen oder hast du schon empfangen? Jesus ist nicht der Polizist, der uns im Verkehr nimmt. Jesus ist dein Freund. Möchte dein bester Freund sein. Wie hättest du dich in der Volksmenge verhalten, wo die Frau ist vorher gestellt worden? Hättest du den Finger gezeigt? Oder hättest du dich wie Jesus verhalten, an den Boden geschaut, etwas in den Boden gezeichnet? Hättest du Freundschaft geschlossen mit Jesus? Jesus nachfolgen. Jesus nacheifern. Begeistert sein von Jesus. Wenn du das am eigenen Leib erlebst, dann kannst du so weitergeben. Dann kannst du ihm nacheifern. Und andere werden mit eingezogen und werden ihm auch nacheifern, weil du so eine lebendige Beziehung hast mit ihm. Jedes von uns hat eine andere Beziehung mit Jesus. Auf einer anderen Ebene, auf einem anderen Niveau. Aber jedes von uns darf eine innige, lebendige Beziehung haben mit Jesus. Und jedem sagt Jesus, ich würde mich riesig freuen, wenn du von mir begeistert wärst und mit mir in einer lebendigen Beziehung würdest vorwärts gehen. Beziehung, um das geht's. Damit er eine Beziehung mit dir haben kann, ist er am Kreuz gestorben. Hat er die Arme ausbreitet und ist mühsam erstickt am Kreuz. Weil er eine Beziehung mit dir möchte haben. Du sollst nicht den ersten Stein werfen. Du sollst eine Beziehung mit Jesus haben. Der Heilige Geist muss eintreten können, muss übernehmen können, das Leben, das Menschenleben. Der nächste Punkt. Gott hat das Verlangen, mit dir in einer tiefen Beziehung zu sein. Es gibt Christen, die sind, was ich nenne, oberflächliche Christen. Und es gibt Christen, die haben Tiefgang, die haben ein geistliches Leben. Das ist ein Unterschied wie zwischen denen, die im Meer schnorcheln und die im Meer tauchen. Beide sind im Wasser. Beide werden nass. Der eine geht tiefer ins geistliche Leben. Der andere ist eine Oberfläche von seinem geistlichen Leben. Der eine wird nass, vielleicht nur bis zum Bauchnabel, so, wo er noch stehen kann, legt die Taucherbrille an, nimmt den Schnorchel ins Maul, schwimmt der Oberfläche, sieht vielfarbige Fische, ein paar interessante Pflanzen, verbrennt sich der Rücken, er ist an der Oberfläche. Er hat keine Berührung mit dem, wo er Teufel ist im geistlichen Leben. Viele sagen, wenn sie gläubig werden, jetzt bin ich im Wasser, jetzt bin ich lebendig, jetzt geht es vorwärts, ich besuche den Gottesdienst, ich bin Mitglied. Stimmt. Aber du bist erst im seichten Wasser. Bis zum Bauchnabel. Aber das geistliche Leben möchte weitergehen. Angenommen, wir wären im Great Barrier Reef miteinander am Tauchen. Die einen schnorcheln. Sie sehen wunderbare Sachen oben dran. Die anderen gehen auf 40 Meter runter. Sie sehen Sachen, wo der, der eine Oberfläche ist mit seinem geistlichen Leben, nicht einmal kann erahnen, was es dort alles gibt. So schön, so völlige volle Farbe hat er auf 40 Meter unten, wo du nicht siehst, wenn du oberflächig bist. Bin ich bereit, in die Tiefe zu gehen? Und nicht nur an der Oberfläche zu schwimmen und runterzuschauen, so weit wie ich sehe, sondern so weit ins geistliche Leben, in die Tiefe, ins Wasser hineingehen, wo ich auf einer anderen Ebene bin, wo ich Neues sehe. Ja, vielleicht ist es ein Risiko eingehen. Du hast nicht mehr die hundertprozentige menschliche Kontrolle, aber die solltest du abgeben an Jesus, in die Tiefe gehen. Nicht nur eine seichte Oberfläche. Es wartet mehr auf dich, als nur zu schnorcheln. Viel mehr. Es gibt Neues zu entdecken im geistlichen Leben. Aber für das musst du in die Tiefe gehen. 1. Korinther 2,9 sagt, keine Angst. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für dich bereithält. Wenn du nicht bereit bist, in die Tiefe zu gehen in deinem geistlichen Leben, du hast keine Ahnung, was es noch alles geben könnte. Du bist einfach an der Oberfläche und lässt den Rücken verbrennen. Kein Auge hat es je gesehen. Herr, gib mir deine Augen, dass ich das Unsichtbare kann sehen. Herr, gib mir deine Ohren, dass ich kann hören, was du mir sagen willst. Herr, gib mir deine Gedanken, dass ich das Unverständliche kann verstehen. Möchtest du ein christlicher Schnorchel sein oder ein christlicher Taucher, der in die geistigen Teufel geht? Bereit sein, voll und ganz mich auf Gott zu verlassen. Auch wenn ich weiss, 40 Meter unter Wasser komme ich nicht für ohne Luft. Aber Gott ist bei mir. Er hilft mir. Ich entdecke etwas Neues in meinem geistlichen Leben, weil ich parat bin, in die Tiefe zu gehen, ins Unsichtbare hineinzutauchen. Jesus möchte eine tiefe innerliche Verbindung mit dir. Für das ist er ins Kreuz gegangen. Ein tiefes geistliches Leben hat er für dich vorbereitet. Römer 8,1 sagt, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Wer im geistlichen Leben mit Jesus unterwegs ist, da gibt es keine Verurteilung mehr. Wir beten miteinander. Herr, danke, dass du mit uns schon unterwegs sein möchtest. Danke, dass du den Weg unter deine Füße bis ins Kreuz genommen hast, damit wir mit dir in einer tiefen Beziehung leben dürfen. Danke, dass du einen liebenden Charakter hast, der Sünde und Schande aus uns nimmt, uns Rettung und Erlösung gibt, Gnade und ewiges Leben. Herr, lass uns alle eintauchen in die geistliche Tiefe, die nicht von Äußerlichkeit abhängig sind. Gib uns Mut, selbst die dunkelste Stelle in unserem Leben dir auszuliefern. Weg von versteinerten Herzen, weg von der Spirale, die uns abreisst, her zur Freude in eine lebendige Beziehung mit dir. Amen. Warum ist Jesus gekommen? Warum ist er ans Kreuz gegangen? Weil ihm die Beziehung mit dir wesentlich ist. Beziehung zu ihm ist ihm wesentlich.